On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Florian Wellbock dominiert mit 4x Gold bei der Freiwasserschwimmen-WM in Singapur und ein anderer Florian Lipowitz, fährt als erster Deutscher seit Ewigkeiten ins weiße Trikot bei der Tour de France, kämpft da gerade um das Podium. Außerdem der EM-Titel für die deutschen U19-Handballerinnen. Wir reden aber natürlich auch über die Fußballfrauen-EM, wo es die deutsche Mannschaft bis ins Halbfinale geschafft hat. Und das alles und noch viel mehr in Folge 287 von On the Pitch, der Sportpodcast. Und mal wieder nach einigen Wochen sprechen sich tatsächlich Benjamin und David. Hallo David.
Hallo Benjamin und einen herzlichen Gruß auch an euch da draußen. Ja, und außerdem gehen wir nachher im Fußball noch der Frage nach, warum ich nie wieder bei Eintracht Frankfurt beim Training an der Seitenlinie stehen sollte. Oder vielleicht doch. Da werden wir nachher auch drüber sprechen, neben der Frauen-EM. Aber lasst uns erstmal ja über die prägenden Themen dieser Sportwoche sprechen. Einiges hast du ja bereits angerissen und ich würde sagen, wir steigen einfach mal mit der Person ein, die mal ein Titelereignis in den Vordergrund gerückt hat, wie wir es uns nicht besser hätten wünschen können. Wir sprechen eigentlich schon das ganze Jahr drüber. Ey, es ist neben der Leichtathletik-WM auch noch Schwimm-WM in diesem Jahr in Singapur und ich meine, viel besser als Florian Wellbrock kann man für dieses Event nicht Werbung machen. Die Titelkämpfe gehen ja traditionell in diesmal sehr, sehr warmen Wasser, teilweise über 30 Grad Wassertemperatur los im Freiwasser und Florian Wellbrock startet das Ganze mit 4 Goldmedaillen. Neben den 10 Kilometern auch die 5 Kilometer, den Knockout-Sprint und am Ende zusammen mit Celine Rieder, Oliver Klemet und Isabel Gose auch die Staffel. Was für eine Leistung.
Ja, Hammer. Ich meine, als Favorit ist er natürlich ins Rennen gegangen, aber dass da jetzt am Ende 4x Gold bei rumkommt, das unterstreicht nochmal, von was für einer Dimension wir da sprechen. Und noch dazu muss man wieder, glaube ich, die Frage stellen, wie viele bekommen es denn hier eigentlich mit, dass er hier 4x Gold geholt hat. Ich würde jetzt einfach mal sagen, naja, in der Sportwelt schon mehr, aber ja, Schwimmen ist halt trotzdem immer so ein bisschen, gerade bei den ganzen größeren Highlights, die gerade sind, ein bisschen zumindest außerhalb des Fokus.
Immerhin kam es jetzt aber zumindest in den großen Hauptnachrichtensendungen, ich glaube die Heute-Nachrichten oder die Tagesschau hat sogar damit aufgemacht, also es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung und für Florian Wellbrock ganz persönlich übrigens auch, denn er ist nur noch 3 WM-Titel entfernt von Thomas Lurz, der war ja sonst immer der Deutsche, bei dem wir die Augen und Ohren haben schlackern lassen, wenn es wieder ins Freiwasser bei den großen Titelkämpfen ging, auch bei Olympia, der steht bei 9 WM-Titeln, also ja, Wellbrock jetzt und Thomas Lurz bei 12, das heißt 3 fehlen ihm noch und ja, ich meine, in den nächsten Jahren ist ja noch die ein oder andere Gelegenheit übrig. So, dann kommen wir vom Schwimmen, wo wir natürlich in den nächsten Wochen nochmal weiter drauf schauen, unter anderem dann ja mit den Beckenwettbewerben, wo ein gewisser Florian Wellbrock auch mit am Start ist, Isabel Gose, ja, neben dem Freiwasser dann auch wieder dabei ist, gucken wir da natürlich weiterhin drauf. Jetzt allerdings erstmal, Benny, wie sich's gehört, bei diesem verregneten Mitte-Juli-Wetter ab zum Wintersport, was gibt's denn da?
Wir reisen nach Kenia und zwar zur 27-jährigen Sabrina Simada, die ihre Karriere beendet. Die erste und einzige bisherige kenianische Skirennläuferin hat auch die kenianische Flagge übrigens in Pyeongchang das letzte Mal bei den Olympischen Spielen getragen und ist dort 38. im Riesenslalom geworden. Mit 27 Jahren beendet sie jetzt ihre Karriere. Ja, und das, obwohl Cortina tatsächlich ein Ort ist, den sie sehr gut leiden kann und wo sie auch schon solide Ergebnisse einfahren konnte. Der Grund ist aber tatsächlich ein relativ trauriger. Sie hat das auch auf Instagram geschrieben, dass es da ja einige Gründe hat. Es klang auch ein bisschen vage, wie sie sich geäußert hat, nämlich meine wichtigsten Werte waren für mich immer Authentizität und Ehrlichkeit. In den letzten Wochen habe ich erkannt, dass mir die Kraft ausgeht und mich immer wieder finanziell auf die Saison vorzubereiten, um Trainerservice und Spesen zu finanzieren. Auch kamen einige unerwartete Dinge ans Licht, sodass es für mich ehrlich gesagt klar war, dass ich das nicht mehr tragen und verantworten möchte. Also die erste, nicht nur die erste Frau aus Kenia in einem alpinen Wettbewerb, sondern sogar die erste Frau aus Afrika endet damit ihre Karriere mit 27 Jahren relativ früh und ja, ich denke, gerade diese Kombi mit dem afrikanischen Land ist Grund genug, um hier tatsächlich auch Gehör zu finden.
Ja, auf jeden Fall. Deswegen hat es auch seinen Platz hier an dieser Stelle zum Start dieses kleinen Wintersportblocks, der damit weitergeht, dass wir ein Kopf-an-Kopf-Rennen haben. Nämlich zwischen einer Schanzenanlage in Tschechien und einer Schanzenanlage in den USA. Es geht um Skispringen, es geht um sogenannte Giant Hills. Also genau das, was zwischen Skiflugschanzen und der Willinger Mühlenkopfschanze ist, als größter Großschanze der Welt, soll es eine neue Schanzengröße geben. Wir haben immer mal wieder über die Copper Peak in Ironwood in den USA berichtet. Da sollen die Bauarbeiten gestartet sein, um eine Giant Hill zu starten, rund um Hillsize 160, vielleicht auch 170 Meter Sprünge möglich. Und jetzt am Čertak in Harachov in Tschechien, die Älteren unter euch werden sich erinnern, vor 11 Jahren ist Severin Freunter beim letzten Skifliegen überhaupt in nur 2 Durchgängen, glaube ich, damals Skiflug-Weltmeister geworden. Es gab, glaube ich, gar kein Teamfliegen, weil der Wind zu stark war. Und jetzt soll auf der Großschanze daneben, charakteristisch damals, weil der Anlauf genauso flach ist wie der in Bischofshofen. Das hatte mal Jahrhunderte gedauert, bis die da runtergefahren sind. Richard Freitag seinen ersten Weltcupsieg dort gefeiert. Dort, diese Großschanze soll jetzt umgebaut werden zu einer Giant Hill. Wir haben meinem Kollegen Louis Holoch von der Flugschau, beste Empfehlung und Grüße, nachgefragt. Das Geld kommt von der Region Liberec, der Stadt und der Nationalen Sportagentur. Ich habe ihn gefragt, ja, was hängt denn vielleicht Jakob Janda, damals Ex-Equo, 4-Schanzenturniersieger mit Jana Ahorn, hängt er damit drin? Der war mal im Parlament, aber direkt, soweit er weiß, nicht. Aber wir sind gespannt. Nächstes Jahr im Dezember soll das Ganze schon fertig sein. Hillsize 162. Wir sind sehr gespannt, ob das so wirklich im Zeitplan einzuhalten ist und vor allem, welche der beiden Schanzen zuerst fertig wird. Ich bin sehr gespannt auf diese Schanzengröße und vor allem, wie die dann eingebaut werden in Sommercompris oder in den Winter, wie das mit den Frauen ist oder den Kombinierern. Die haben da sicherlich auf beides auch ziemlich Bock. Das wird hochspannend und terminlich kann ich auch euch auch noch sagen, dass es nächsten Winter keine War Air geben wird. Das ist inzwischen klar. Der Sommercompris, aber Benny, das ist die gute Nachricht, der startet am 9. August, ist ja auch nicht mehr so lange hin.
Nee, ganz und gar nicht. Das geht jetzt echt sehr, sehr schnell und ich würde sagen, wenn wir schon im Wintersport sind, können wir auch direkt zu einem weiteren Fall gehen, der mit den Olympischen Spielen 2026 zusammenhängt, denn die neuen Medaillen wurden ja jetzt präsentiert in Gold, Silber und Bronze logischerweise da sind wir natürlich gespannt, was ihr von denen haltet. Ihr findet sie natürlich überall auf Social Media und wir können es sicherlich gleich auch nochmal in die Story packen. Ich persönlich finde sie schlicht, aber ganz nett. Hab da jetzt keine starke Meinung zu. Ich glaube, so viel kann man bei diesem Design, was hier gewählt wurde, auch nicht falsch machen. Aber oder siehst du das anders, David?
Nee, das ist genau der große Pluspunkt, wie ich finde. Das ist nichts Hochtrabendes. Hauptsache, die Farbe hält, weil das haben wir in den letzten Jahren ja erlebt, dass das mitunter problematisch war, dass die dann alle 3 wie Blech aussahen und das ja eigentlich eine Sache für die Viertplatzierten ist. Also schaut euch gerne die Medaillen mal an und dann könnt ihr uns gerne bei Insta schreiben, @onthepitch_pod. Und dann kommen wir zu einem Event, das, glaube ich, deutlich mehr untergegangen ist als die Schwimmweltmeisterschaften. Ihr konntet es in der ZDF-Mediathek mitunter verfolgen. Mit vielen Livestreams, die Volleyball Nations League am Ende für die deutschen Herren bei weitem nicht so erfolgreich, wie sich das so mancher gewünscht hat.
Ja, so ist es, denn, das muss man auch dazu sagen, es ist noch nie passiert, dass die deutschen Herren in der Nations League, die 2018 gegründet wurde, in die K.O.-Runde einzogen, aber auch in diesem Jahr scheitern die deutschen Volleyballer am Einzug ins Viertelfinale der Nations League. Auch gegen Brasilien, den Tabellenführer, ging man unter und am Ende stehen eben 7 Niederlagen in 12 Spielen. Zwischenzeitlich konnte man noch die USA schlagen und man hatte nur noch eine kleine Chance, aber wie gesagt, der Tabellenführer aus Brasilien war dann auch wirklich eine harte Nuss, die man nicht knacken konnte. Ja, und wie gesagt, 2018, jetzt also mittlerweile 7 Jahre in Folge ohne K.O.-Runde, das zeigt mir vielleicht auch nochmal, ja, die deutschen Volleyballherren sind jetzt aktuell, gehören da nicht zu den allerbesten und dennoch, ja, diese Nations League hat jetzt auch nicht die allergrößte Relevanz, das müsste man, glaube ich, auch richtig einschätzen.
Ja, genau so ist es. Dann kommen wir zu einem Favoritensieg aus dem Golf. Wir müssen nur zumindest bei den Majors, auch schön. Da sprechen wir zumindest immer neben den Preisgeldern immer über die großen Namen, die wichtigsten Golfturniere des Jahres gewinnen. Und dieses Mal ist es Scottie Scheffler. Der hat nämlich zum ersten Mal überhaupt die British Open gewonnen, hat dieses Turnier in Nordirland für sich entschieden. Die Nummer 1 der Welt, 29 Jahre alt. Es ist nach den PGA Championships das 2. Major-Turnier, das er in diesem Jahr gewinnt. Und insgesamt das 4. Wenn er den Grand Slam komplett machen will, fehlen ihm nur noch die US Open. Da war Rory McIlroy ja der aus Nordirland kommende Lokalmatador, ja auch als Favorit bei den British, bei den Open jetzt reingegangen, dort allerdings nur auf den geteilten 7. Platz gekommen. Das noch zum Golf und dann kommen wir zum Reitsport und Benny, da können wir sogar aus hessischer Sicht eine europäische EM-Goldmedaille für einen Pfungstädter bejubeln. Ein Jahr jünger als Gotti Scheffler, trotzdem EM-Gold abgesahnt. Richard Vogel.
Ganz genau, er ist Europameister und das übrigens auch mit einem Rekordergebnis und wir reden hier ja auch von nichts Geringerem als dem 16. deutschen EM-Einzeltitel, den sich hier tatsächlich Richard Vogel sichert, eine tolle Geschichte und wie wir ja auch wissen, es ist nicht die einzige Medaille, die Richard Vogel oder die deutschen Reiter und Reiterinnen einfahren, denn bei der Springreit-EM holt sich die Mannschaft auch im Team um Richard Vogel tatsächlich am Ende zumindest die Bronzemedaille, war tatsächlich ein heißer Ritt, der da ganz knapp zu Bronze reichte. Also wie gesagt, ich glaube, man hat ja auf jeden Fall bisher diese Europameisterschaft nach Maß hinter sich gebracht. Vogel selbst, vielleicht, da kann man noch ein Zitat vielleicht erwähnen, sagte auch, zu seinem Pferd, es ist ein abnormales, einzigartiges Pferd. Ich bin nur glücklich, dass ich ihm und auch dem ganzen Team um ihn herum hinter den Kulissen diese Medaillen holen konnte. Ich glaube, das zeigt auch nochmal dieses Zitat, wie eng diese Beziehung in der Regel auch zwischen Ross und dem jeweiligen Sportler ist. Das ist echt schon was Besonderes und das haben wir auch schon anders erlebt bei den Olympischen Spielen, richtig?
Ach ja, das stimmt. Auf jeden Fall ist ja immer so die klassische Journalistenfloskel, wenn man das erste Mal bei einem Reitturnier ist. Wehe, du fragst die Reiterinnen und Reiter, wie ihre Beziehung zum Pferd ist. Dann hast du nämlich erstmal ein 10-minütiges Monolog-Antwort auf deine Frage. Aber klar, wenn man so eine Verbindung eingeht, dann ist das natürlich immer was ganz Besonderes. Dann kommen wir noch zur letzten Kurznews-Meldung und die handelt diesmal von den Finals, wie ihr wollt. Also die Bündelung von deutschen Meisterschaften, die es ja seit einigen Jahren gibt. Die Terminierung ist jetzt klar für 2027 und der Ort auch. Das Ganze wird in Stuttgart stattfinden. Ende Juli bzw. Anfang August in 2 Jahren, also ziemlich genau in 2 Jahren. Und ich habe mich dann natürlich gefragt, gerade weil überall die MHP-Arena, dann das Stadion vom VfB Stuttgart in den Bildern drin war. Ja, Leute, ihr habt das ja für ganz viele tolle Geldsummen in den letzten Jahrzehnten umgebaut. Wir erinnern uns an zum Beispiel Leichtathletik, Weltfinals, große Titelkämpfe, WM, ich glaube EM, bin ich mir gerade nicht sicher, die in Stuttgart stattgefunden haben. Da werdet ihr auf jeden Fall keine Leichtathletik-Wettbewerbe austragen. Deswegen bin ich sehr gespannt, wo das dann wird, weil ich glaube, wenn man richtig, richtig geil Werbung machen würde, hätte man sogar die MAP-Arena, damals Mercedes-Benz-Stadion, voll bekommen mit der Leichtathletik. Das wird es jetzt so nicht geben. Sind wir gespannt und gucken uns das in 2 Jahren an. Jetzt ist allerdings ja erstmal mit Dresden mit den deutschen Meisterschaften dran. Im neuen Hans-Steyer-Stadion haben wir auch schon drüber gesprochen. So, und jetzt kommen wir zu dem, was mich seit Tagen vor den Fernseher fesselt. Letzte Woche, Benny, waren sie nicht für uns treu, weil der französische Nationalfeiertag dazwischen kam. Heute ist der 2. Ruhetag bei der Tour de France. Die 3. Tourwoche startet. Am Sonntag ist das Finale in Paris. Die Pyrenäen liegen hinter uns, die Alpen noch vorne. Und wer liegt auf Platz 3? Ein Deutscher, Florian Lipowitz. Im weißen Trikot hat sich das Ganze in den Pyrenäen erobert. Und das nicht nur, weil Remco Evenepoel ausgestiegen ist, sondern weil er einfach der drittstärkste ist. Nach Tadej Pogacar, der dem Toursieg entgegenfährt, und Jonas Vingegaard. Wie hast du diese Tour in den letzten 2 Wochen wahrgenommen?
Ich merke vor allem eine breite und ich glaube so intensiv, eine so intensive deutsche Berichterstattung, wie ich sie in den letzten Jahren, auch wenn bei der Tour de France viele Millionen auch einschalten, nicht erlebt habe. Und das liegt natürlich auch an Lipowitz. Auch auf der Bildschlagzeile, auf der Bildstartseite ist immer mehr Lipo zu sehen und das zeigt, glaube ich, auch, dass da gerade was im Rennen ist. Wir haben ja auch die letzten Monate verfolgt und bei Lipowitz immer so ein kleines Fragezeichen gehabt, jetzt kurz vor der Tour, wie es jetzt mit ihm aussieht. Aber ja, diese Entwicklung des mittlerweile 24-Jährigen ist ja wirklich brutal. Der steht da jetzt einem Pogacar und einem Vingegaard jetzt auch nicht mehr so viel nach. Ne? Aktuell auf Rang 3, hat Top-Ausgangsposition auf das Podium. Der Name, der ist natürlich schon länger im Rennen dabei und nicht ganz oben, aber aus deutscher Sicht natürlich ein Riesenversprechen immer gewesen, gerade weil er eben auch erst Anfang 20 ist. Aber so richtig damit rechnen konnte man auch nicht, oder?
Der Mann hat vor 5 Jahren mit dem Profiradsport angefangen, war vorher Biathlet Und ja, ist dieses Jahr so erstmal wirklich auf die Bildfläche gekommen. Und ja, er muss jetzt die Augen offen halten, was Oscar Onley und Kevin Vauclin in der Gesamtwertung hinter ihm so abreißen, weil der Sechste ist dann schon Primoz Roglic. Und das ist ja eigentlich sein, naja, dürfen wir Teamkapitän sagen, jetzt auf jeden Fall erstmal nicht, weil Primoz wird für Flo fahren. Felix Gall dahinter, übrigens auch ein Österreicher auf Platz 7 in der Gesamtwertung. Sehr, sehr schönes Ergebnis. Vorne wird sich allem Anschein nach nichts groß einstellen, weil Pogacar einfach noch stärker ist als Vingegaard. Lipowitz wird sich in den Alpen natürlich ordentlich nochmal rausfeuern müssen. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Etappensieg für ihn sprang jetzt noch nicht bei rum. Wir müssen jetzt nicht jeden Etappensieg durchgehen. Das Evenepoel aus, Jasper Philipsen aus, haben wir ja bereits besprochen. Damit ist Florian Lipowitz auf 3 gerutscht. Wäre aber auch, wenn Evenepoel ins Ziel gekommen wäre, so oder so auf dem ersten Platz in der Nachwuchswertung gewesen. Lenny Martinez wird seine Bergtrikotwertung hoffentlich verteidigen, weil ich es immer nicht so toll finde, wenn Pogacar das dann auch noch holt. Jonathan Milan sieht ganz gut aus, dass er in der Sprintwertung durchkommt, auch wenn da vielleicht noch der ein oder andere Massensprint dazukommt. So viele werden es aber nicht mehr, weil die letzte Etappe am Sonntag ja dann auch über den Montmartre geht und Pogacar da übrigens auch Zweiter ist in der Wertung. Es ist wirklich ganz, ganz Wahnsinn. Also, ich kann euch nur ganz groß ans Herz legen, morgen einschalten. Es geht im Tourfunk der ARD, würde man sagen, ins Fegefeuer, hoch auf den Mont Ventoux, einzige Bergwertung des Tages. Und dann am Donnerstag, am 24. wird der Souvenir Henri de Grange, das Dach der Tour, auf dem Col de Dalos vergeben. Höher wird es nicht mehr und spannender, glaube ich, auch nicht. Die letzten Etappen in den Alpen und Sonntag das Spektakel in Paris. Wir können uns freuen auf diese Tour, die für Deutschland eine historische werden kann. Aber Benni, eine traurige Nachricht aus dem Radsport. Müssen wir leider auch noch loswerden aus der letzten Woche. Nehme ich kurz mit, ja?
Na klar.
Wir haben nämlich auch eine Schweigeminute vor der Etappe gehabt in der vergangenen Woche, denn Samuele Privitera ist verstorben. Ein 19 Jahre alter Italiener, der bei einem Nachwuchsrennen im Aostatal verstorben ist im Krankenhaus. Er wurde noch reanimiert an der Strecke quasi und ist dann leider einem Unfall zum Opfer gefallen. Wieder mal ein Radsportler, den wir verloren haben und der nicht solche Heldengeschichten schreiben kann im Verlaufe seiner weiteren Karriere. Viel Kraft an Familie, Freunde, Bekannte. Solche Geschichten, Benni, ich glaube, wir haben bei Florian Lipowitz damals vom Renni Kaido des Radsports gesprochen im Frühjahr, wenn ich mich nicht irre. Das bleibt leider aus. Aber auch alle im Tourtross denken an ihn, deswegen muss es an der Stelle sein. Und dann machen wir jetzt eine kurze Pause und melden uns dann mit allem wieder, was nicht Fußball ist. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder. Und da steigen wir direkt ein mit Handball, Tennis, Motorsport, Leichtathletik, Darts und Basketball. Benni, du hast es schon erzählt, die U19-Handballnationalmannschaft der Frauen hat den EM-Titel geholt. Sie haben es also den Fußballfrauen schon mal vorgemacht. Und wie, das kannst du uns erzählen.
Ja, ich glaube, man muss als zuallererst erstmal sagen, es handelte sich so oder so hier für die deutschen Handballfrauen um die erste Medaille bei einer EM generell. Und das ist, glaube ich, für die U19 Damen auf jeden Fall so oder so erstmal eine richtig geile Geschichte gewesen. Und sie haben sich hier für ein hervorragendes Turnier belohnt. Und dann Ausgangslage gegen die hochfavorisierten Weltmeister aus Spanien. Alles lief eigentlich erstmal in die andere Richtung und sah nach einem Favoritensieg der Spanierinnen aus. Auch zur Halbzeit führten die Spanierinnen mit 17-13 und dann kam diese unfassbare Kraftleistung in der zweiten Halbzeit. 34-27 gewinnt am Ende das deutsche Team gegen die Spanierinnen, am Ende sogar relativ souverän, konnten also wirklich eine hervorragende zweite Halbzeit dann auch vergolden und die Sensation, muss man wirklich sagen, perfekt machen. Wie gesagt, es geht hier um ein Team, was noch nie eine Medaille überhaupt bei einer Europameisterschaft geholt hat, gegen die aktuellen Weltmeisterinnen. Das ist sensationell und damit hat niemand gerechnet. Und damit belohnt man sich natürlich auch durch einen Megalauf bei der EM. Übrigens auch schon in der Gruppenphase ist die deutsche Mannschaft auf die Spanierinnen getroffen. Da hieß es unentschieden, 29-29. Vielleicht war das schon ein gutes Omen, dass man auch im ersten Spiel schon nicht verloren hat. Also Hut ab, was für ein Turnier dieser Mannschaft.
Ja, so würde ich das sagen. Die Fußballfrauen dürfen es gerne nachmachen. Also da geht die Gratulation hin. Und aus dem Handball können wir außerdem berichten, dass es ja jetzt dieser Tage so losgeht mit der Saisonvorbereitung der verschiedenen Bundesligisten bei den Männern. Und dann auch aus unserer Lokalsicht, denke ich mal, können wir noch zwei News mitgeben. Zum einen, dass ein Verlust beim THSV Eisenach jetzt doch früher als geplant eingeplant werden muss. Marco Krigic, der Torschützenkönig, verlässt jetzt schon bereits diesen Sommer die Thüringer und geht nach Flensburg. Der 21-Jährige sollte ja eigentlich erst nächstes Jahr gehen. Ausstiegsklausel gab es dann ab nächstem Jahr. Der Vertrag in Eisenach lief sogar noch bis in 2 Jahren. Nun also geht es direkt nach Flensburg. Und warum das für Eisenach so ein schwerer Verlust ist, lässt sich an seinen erzielten Treffern ablesen. In der letzten Saison 301 Tore gemacht und ein gewisser Matthias Gitzel, seines Zeichens Welthandballer, bei den Füchsen Berlin kommt nur auf 275. Also das hoffen wir, können die Eisenacher in Sachen Klassenerhalt dann abfangen. Und eine zweite Nachricht noch aus unserer Sphäre ist, Melsungen. Da gibt es die European League Gegner jetzt für die für den zweithöchsten europäischen Wettbewerb in der kommenden Saison und es liest sich fast wie eine schöne Europa League Auslosung im Fußball. Sie treffen in Gruppe E nämlich auf Benfica Lissabon und Ferencváros Budapest. Ein drittes Team bleibt noch offen, das entscheidet sich zwischen einem polnischen und einem schwedischen Team, aber die beiden erstgenannten sind auf jeden Fall die, auf die es am Ende ankommen wird. Genau, das zum Handball und dann kommen wir zum Tennis, Ben.
Ja, ganz genau. Vielleicht erstmal da standen erstmal einige kleinere Turniere an jetzt in der vergangenen Woche und laufen da aktuell. Unter anderem, das ist jetzt gerade auch im Laufen, ist ein WTA 500er Turnier in Washington, parallel dazu aber auch ein Herrenturnier in Washington. Da aus deutscher Sicht tatsächlich ein Deutscher dabei mit Daniel Altmaier, der aktuell auch noch am Ende verloren hat leider gegen Analdi in 3 Sätzen. Das ist natürlich jetzt etwas schade, weil er auch lange geführt hatte. Aber sonst fanden mehrere 250er Turniere in der vergangenen Woche statt, übrigens auch auf deutschem Boden. Es fand ja das 250er Turnier in Hamburg am Roten Baum statt, was tatsächlich aus deutscher Sicht nicht sonderlich erfolgreich lief. Das Finale gewann am Ende die Französin Boisson gegen die Ungarin Bonda mit 7-5, 6-3. Die beste Deutsche da ist, war in der zweiten Runde tatsächlich einmal Korpatsch und Schunk, die beide aber dort ausgeschieden sind. Ansonsten vielleicht noch eine Meldung einer ehemaligen absoluten Topspielerin, die jetzt in letzter Zeit immer so ein bisschen geschwächelt hat, nämlich Ange Jabeur. David, die hat nämlich jetzt erstmal eine Pause angekündigt. Ich würde sagen, so richtig überraschend kam es für mich nicht, wenn man die letzten Ergebnisse und gerade insbesondere das letzte Jahr gesehen hat. Sie hat offensichtlich mit sich zu kämpfen.
Ja, genau. Also gerade die großen Ergebnisse sind in letzter Zeit ausgeblieben. Deswegen hoffen wir an der Stelle auf jeden Fall, dass sie die richtige Entscheidung findet. Natürlich kann sowas auch immer ein Anzeichen sein, dann vielleicht komplett aufzuhören. Je nachdem, wie es sich dann entwickelt, wünschen wir auf jeden Fall alles Gute. Und auf der anderen Seite ist natürlich die andere große Headline, die jetzt so langsam erst aufkommt. Du hast Washington schon erwähnt, dass tatsächlich mit 45 Jahren Venus Williams wieder mitspielen will. Also vielleicht schickt sie sich ja jetzt sogar an, bei den US Open mitzuspielen. Also im Tennis würde es weiter wahnsinnig bleiben. Da steht ja jetzt die Nordamerika-Tour an auf jeden Fall. Wir haben jetzt die nach Washington, die Masters in Montreal und in Cincinnati. Und dann stehen natürlich die US Open vor der Tür, die in einem knappen Monat dann auch schon wieder starten. Das heißt, Wimbledon gerade verkraftet, geht es dann ja auch schon wieder mit dem nächsten Grand Slam weiter. Und eine lustige News muss ich euch auch noch erzählen, denn in Hamburg haben nicht nur die Frauen gespielt, sondern auch die Herren, zumindest die Exhibition Matches. Das war ja in Wimbledon schon ganz lustig, wenn dann plötzlich Petkovic oder Tommy Haas wieder zum Schläger greifen. Und in Hamburg standen sich jetzt Tommy Haas und Dominic Thiem gegenüber. Der Österreicher hat ja vor nicht allzu langer Zeit sein Karriereende bekannt gegeben. Stichwort Kitzbühel, da wird übrigens jetzt diese Woche auch gespielt. Und tatsächlich hat Tommy Haas gewonnen gegen Domi Thiem, 6-2, 6-4 in knapp über einer Stunde. Also das ist eine beachtliche Leistung für 47 Jahre. Er spielt übrigens auch in der Herren-30-Bundesliga noch mit. Am Samstag war er da noch aktiv, also scheint noch zu laufen beim Tommy Haas, der ja auch in Wimbledon mitgespielt hat. Das ist durchaus interessant. Gucken wir mal, was da noch kommt. Vielleicht kommt er auch noch mal zurück. Macht die Videos.
Naja. So. Ja, aber auf jeden Fall krass. Ich meine, wir reden bei Dominic Thiem, auch wenn der jetzt nicht lange, jetzt in den vergangenen Jahren nicht mehr auf absolutem Top-Niveau gespielt hat, trotzdem gegen jemanden, der jetzt noch im vergangenen Jahr, glaube ich, seine Karriere beendet hat oder sogar Anfang dieses Jahres, während ja Tommy Haas ja schon mehrere Jahre nicht mehr dabei ist. Also Hut ab für Tommy, dass er immer noch auf dem Niveau spielen kann. Und ja, so viel, glaube ich, erstmal zum Tennis. Die ganz großen Highlights, die lassen sie ja jetzt erstmal nach Wimbledon noch auf sich warten.
Genau, dann, was mir gerade noch einfällt, weil wir es vorhin nicht erwähnt haben, weil wir gerade zwischen zwei Sportarten hängen, schieben wir es an der Stelle ein. Wir haben letzte Woche über den Königssee gesprochen, dass die Bahn noch nicht rechtzeitig fertig wird. Wir wissen, dass Oberhof jetzt einspringen wird, das nur schnell zum Rodeln. Das ist mir gerade noch eingefallen, dass wir das zumindest komplettieren. Das wird dann also auch die Olympia-Generalprobe. Aber das nur am Rande. Kurze Motorsport-Neuigkeit, es wird wieder viel gemunkelt rund um Mick Schumacher. Wer weiß, was könnte passieren? Fährt er vielleicht doch nochmal Formel 1? Wir sind gespannt. Team Cadillac wird jetzt gerade gehandelt. Es tut sich ja einiges, gerade ab nächstem Jahr neue Motoren. Wir haben ausgiebig mit David auch letzte Woche drüber gesprochen. Ja, das müssen wir an der Stelle nicht weiter kommentieren. Und eine Nachricht aus der MotoGP, da haben wir auch schon erwähnt, dass Jorge Martin gerade nicht fährt. Der Titelverteidiger, der amtierende Weltmeister, ist aber jetzt wieder zurück. Kann aber links gegen den aktuellen WM-Führenden nicht viel ausrichten. Marc Marquez im Qualifying trotz Sturz noch auf Platz 2 gefahren, hat sich beim großen Preis von Tschechien in Brünn den Sieg geholt und da weiterhin an seinem WM-Titel für diesen Jahr geschraubt. Da hat er jetzt 95 Punkte Vorsprung in der WM. Und damit wir es mal komplett haben, können wir dann auch kurz noch sagen, wann es in der Formel 1 weitergeht. Und das ist an diesem Wochenende in Spa. Francorchamps kann ich nur ans Herz legen. Das ist natürlich sowieso immer mit die beste Strecke, die es gibt.
Ja, wo David ist da die Frage, ne?
Wo David? Die Ticketpreise sind doppelt so teuer geworden.
Boah,
ich glaube, wir waren ja 2022 krass. Da. 2023 sind die Ticketpreise enorm angezogen worden. Also das schiebe ich jetzt mal als Grund vor.
Das reicht tatsächlich als Grund. Aber naja, gut, David, vielleicht kannst du uns ja noch mal mit durch die Leichtathletik nehmen, weil da stand ja nicht nur die EM, glaube ich, der U23 unter anderem an, sondern eben auch die Diamond League ging weiter in London, wo unter anderem Malaika Miyamo mal wieder am Start war.
Genauso sieht's aus. Wir starten allerdings mit der hessischen Neuigkeit und das ist eigentlich eine deutsche Neuigkeit, wenn nicht sogar eine internationale Neuigkeit, die sich wirklich sehen lassen kann. Ove Fischer-Breiholz ist neuer U23-EM-Sieger über die 400-Meter-Hürden. Warum erzähle ich euch das? Weil er das in einer unfassbaren Zeit geschafft hat, in Bergen in Norwegen. 48,01. Ein gewisser Carsten Warholm, der ist ja bekanntermaßen auch nicht allzu schlecht in dieser Disziplin, ist damals in dem Alter 48,37 gelaufen. Und der Deutsche ist jetzt ja, vom Königsteiner LV glatte über 3/10 schneller gewesen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das dann wird, weil in Tokio darf er jetzt tatsächlich auch starten bei der WM der Senioren. Da müssen wir auf jeden Fall mal ein Auge drauf halten. 2025 sind insgesamt nur 5 Männer schneller gewesen. Also, das könnte nochmal eine ganz besondere Headline werden in diesem Jahr. Und dann hast du richtig angesprochen, Malaika Miyamo war in London am Start beim Diamond League Meeting. Könnt ihr euch im ReLife bei der Sportshow anschauen, auch wenn ihr mögt. Sie hat nämlich gewonnen, auch wenn es ein bisschen gedauert hat. Die ersten Sprünge waren nicht so überragend. Dann allerdings ja, hat es dann funktioniert. Sie ist nämlich im 5. Durchgang auf 6,93 Meter gesprungen und hat damit ja quasi als Olympiasiegerin auch ihren Favoritenstatus in dem Sinne. Im Olympiastadion von 2012 ist sie dem nachgekommen. Genau, 60.000 Leute waren da, das finde ich super, weil wir auch immer in Paris zum Beispiel sehen, dass das da nicht im Stade de France stattfindet. Ja, was ist sonst noch so gewesen? Noah Lyles ist über die 100 Meter am Start gewesen, beim Sieg von Seville allerdings nur Zweiter geworden. Der Jamaikaner siegt in 9,86. Robert Faken war nicht so gut unterwegs, über 1500 leider gestürzt. Und naja, zwei, die immer liefern, sind Femke Bohl und Mykolas Alekna. Die eine bleibt weiter ungeschlagen über ihre 400 Meter Hürdendistanz und Mykolas Alekna hat mal wieder über 71 Meter im Diskuswurf hingelegt. Das ist wirklich ganz, ganz beachtlich. Und dann müssen wir auch noch zwei traurige Neuigkeiten mitgeben. Das heißt, eine traurige und eine zum Kopfschütteln. Der Zehnkampf-Weltrekordler Kevin Mayer kann bei der WM in Tokio nicht mit dabei sein. Der ist verletzt und wird dort nicht mit am Start sein. Da ist natürlich aus deutscher Sicht die Hoffnung zum einen Leo Neugebauer und zum anderen Niklas Kaul. Und Benny, das mit den Marathonläuferinnen in Kenia ist weiterhin wirklich vertrackt. Vertrackt, sagt man. Keine Ahnung. Ruth Chepngetich vorläufig gesperrt wegen eines Dopingtests. Es hört einfach nicht auf.
Ja, wenn man tatsächlich von außen drauf guckt, scheint es da irgendwas Strukturelles zu geben oder auf jeden Fall was sich häuft. Also das lässt sich jetzt mittlerweile wirklich sagen, Chepngetich wirklich, wie oft sie im vergangenen Jahr vielleicht auch in den Schlagzeilen war, allein ist brutal und es ist so enttäuschend als Sportfan und auch frustrierend, wenn man ständig fasziniert von einer Person war, tatsächlich solche Nachrichten zu hören, weil das vermiest einem tatsächlich auch den Sport in Gänze. Das kennen wir auch aus dem Radsport in Teilen ebenfalls. Hat es dich bei ihr jetzt besonders gewundert oder hast du das jetzt relativ nüchtern zur Kenntnis genommen?
Ja, als ob ich das jetzt bestimmten Personen zuschreiben würde, weiß ich nicht. Also es ist natürlich immer wieder die Enttäuschung da. Letztes Jahr im Oktober zur Erinnerung der Weltrekord. Die erste Frau, die unter 2:10 einen Marathon abschließt in 2:09:56. Ja, das Diuretikum Hydrochlorothiazid ist es gewesen. Und ich fürchte, da diese Strukturen sich ja nicht von heute auf morgen ändern, dass wir das nicht zum allerletzten Mal gelesen haben. Für alles Weitere dazu, hört gerne mal rein in Bestzeit, heißt ja, glaube ich, der Podcast von Ralf Scholz. Leichtathletik-Kommentator im Ersten, da wird auch ausgiebig drüber gesprochen. Sei an der Stelle gerne darauf hingewiesen. Und dann würde ich sagen, kommen wir zu einem Sport, Benni, da kannst du ja mal ein bisschen erzählen, wo Doping ja in allen möglichen Facetten, zumindest immer gerne mal auch als Joke, angeführt wird. Bitteschön.
Redest du von Alkohol?
Weiß ich nicht. Gibt es da noch andere Dopingfälle im Darts? Haben wir auch schon mal gehabt, oder nicht?
Ja, wir hatten auf jeden Fall, es gibt auch Dopingtests im Darts tatsächlich. Es sind, glaube ich, auch ähnliche Mittel, die dann natürlich...
Das würde mich auch wundern, wenn nicht tatsächlich. Oder,
ja, tatsächlich. Aber ja, generell Skandale gibt es ja im Darts genug, lass es Matchfixing sein oder ähnliches. Jedenfalls ja, können wir uns ja jetzt auf das Sommerhighlight freuen im Dartsport, was ja aktuell läuft. Ne? Nämlich mit dem World Matchplay steht ja mit vielleicht sogar von den Ranking-Turnieren das zweitwichtigste Turnier im Kalender an und das natürlich wieder in den legendären Winter Gardens von Blackpool. Die erste Runde geht heute Abend zu Ende und damit stehen dann auch die Achtelfinals fest. Und es gab schon die ein oder andere Sensation. Wir reden hier zum Beispiel davon, dass die Nummer 1 der Welt, Luke Humphries, mal eben gegen Gian van Veen, den Niederländer, der offensichtlich seine Datitis ein Stück weit von sich gelassen hat. Der geht hier mit 8:10 unter und als einer der wenigen Nummer 1 in der Welt geht er hier in Runde 1 beim World Matchplay raus. Das ist legendär. Dann Wessel Naiman, auch noch ein ganz neuer Mann in diesen Gefilden hier, auch wenn er schon ewig lang riesiges Talent besitzt, schlägt hier Nathan Aspinall mit 10:6 in Runde 1. Aus deutscher Sicht leider verdammt unlucky. Ich glaube, es stand 1:4 zum Start, als Schindler einen 108er Average spielte und trotzdem, wie gesagt, 1:4 gegen Clayton hinten lag. Am Ende verliert Schindler trotz eines Averages um die 103 mit 7:10. Es ist echt so ein kleines, ich weiß nicht, es ist vielleicht auch ein kleiner Fluch. Ne? Schindler spielt auch auf den großen Bühnen wirklich gute Darts und ausgerechnet in solchen Spielen spielt Clayton, als wäre er Weltmeister. Selten ihn wieder so lange her, dass ich ihn so gut spielen sehen habe.
Nicht umsonst immer wieder mein Weltmeistertipp, mein Freund.
Ja, weiß ich nicht. Aber ja, es ist verwirrend, dass der dann ausgerechnet hier durchkommt. Peter Wright ist schon raus mit 8:10 gegen Jermaine Wattimena, Anfang 90er Average. Damit gewinnst du eben keinen Blumentopf mehr. Und sonst auch Namen wie Gary Anderson und James Wade locker weiter. Ebenfalls übrigens Luke Humphries, der zwischenzeitlich, ich glaube, 4:5:0 geführt hat gegen Ryan Searle mit einem 123er Average. Am Ende gewinnt er 10:2 mit 108, 109, aber nicht minder gut. Und heute Abend, jetzt gerade, wo wir aufnehmen, spielt gleich Ricardo Pietrzko, der zweite Deutsche, der ja immer noch auf seinen ersten Sieg beim Matchplay wartet. Wir sind gespannt, aber für ihn überhaupt toll, dass er dabei ist. Und weißt du, wer heute Abend auch aufeinander trifft? Das ist wirklich ein absolutes legendäres Match. beim Matchplay. Michael van Gerwen gegen Raymond van Barneveld. Das Duell.
Ah, geil.
Das niederländische Duell, was wir schon so häufig in richtig geilen Matchups gesehen haben. Genau, und dann geht's ab morgen bis ins Achtelfinale.
Ja, das ist doch schön. Dann auf jeden Fall einschalten. Das ist der klare Befehl. Aber auch bei der Basketball-EM, die steht ja auch kurz bevor. Heute wurde nämlich der vorläufige EM-Kader bekannt gegeben von Alex Mumbrou. 16 sind mit dabei, aber einer nicht. Asaya Hartenstein Ja, das ist auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall die größte Schlagzeile, weil er eben aufgrund seines Titels mit den Oklahoma City Thunder ordentlich zugelegt hat. Der Center war zuletzt 2018 im DBB-Dress mit dabei, schreibt Basketball World News. Und ja, er selbst bedauert es sehr, dass er nicht mit dabei sein kann. Er hat noch Achillessehnenprobleme und wird deswegen nicht mit dabei sein. Stattdessen ist Christian Andersson mutmaßlich die größte Überraschung, schreibt der Kicker. Der war im Juli mit der deutschen U19-Nationalmannschaft bei der Junioren-WM quasi mit der Silbermedaille erfolgreich gewesen. Und weiterhin schreibt der Kicker auch, dass im Vergleich zum Olympiakader drei Spieler fehlen. Zum einen Moritz Wagner, Stichwort Kreuzbandriss, das haben wir ja auch hier besprochen. Nils Giffey ist in der Nationalmannschaft nicht mehr mit dabei. Und Nick Weiler-Bepp, der ja auch im Verein jetzt übrigens gewechselt hat. Das wird also die Änderung sein, aber sonst ist klar, ja, Franz Wagner, Dennis Schröder sind die Leute, die das ganze Team anführen werden auf jeden Fall.
Ja, so ist es. Und ich glaube, Sabelli hast du jetzt noch nicht angesprochen, ne?
Habe ich noch nicht angesprochen, weil ich natürlich noch sagen wollte, dass auch für Buschi die wichtigste Nachricht ist, dass Andy Obst im Kader steht.
So, das ist, Gott sei Dank, das wäre auch noch schöner, wenn alleine um Buschi happy zu machen. Genau, aber um es jetzt vielleicht noch vollständig zu machen, dann spreche ich kurz über Sabelli, denn ja, Satu Sabelli, die Nationalspielerin, wird im All-Star-Game der WNBA nicht spielen. Eine Verletzung hindert die Frau aus Deutschland daran, hier teilzunehmen, obwohl sie es ja absolut verdient hätte. Eine sensationelle Saison gespielt, spektakulär, wirklich sich gemacht mittlerweile und eine der besten Spielerinnen der Welt. Ja, es sollte leider diesmal nicht sein. Hat sich da auch sehr, ja, sehr, sehr traurig geäußert auf Instagram. Leider benötigt mein Körper mehr Zeit zur Erholung und ich bin nicht in der Lage, am Wochenende zu spielen. Aber die Frau von den Phoenix Mercury wird sich sicherlich wieder gut präsentieren, sobald sie zurück ist, und zur neuen Saison wird sie wieder fit sein.
Dann eben nächstes Jahr. Es wäre übrigens schon das dritte Mal gewesen, jetzt wo sie dabei ist. Also
Wahnsinn.
Da sagen wir nur, alle guten Dinge sind vier und gute Besserung. Wir sagen jetzt nicht gute Besserung, sondern gleich geht's weiter und dann verraten wir euch nicht nur, warum David nicht mehr zum Eintracht-Training gehen sollte, sondern auch, wie es so um die Frauen-EM steht. Bis gleich.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder zurück mit dem Fußball. Benny, ich habe das Schwedenspiel getickert, der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft, und ich habe gesagt, niemals, niemals gewinnen die ihr Viertelfinale gegen Frankreich. Und tatsächlich, ich habe mich persönlich angesprochen gefühlt, als nach diesem epischen Sieg, so muss man sagen, viele Spielerinnen gesagt haben, niemand hat an uns geglaubt und jetzt stehen wir im Halbfinale, 100 Minuten in Unterzahl, Ann-Kathrin Berger überragt, ich fühle mich schuldig, bitte sag was.
Ja, ich finde gerade, ich muss tatsächlich sagen, ich selber habe das auch gesagt und habe tatsächlich auch so ein bisschen nach diesem 1:4 gegen Schweden auf Ann-Kathrin Berger übrigens geflucht, weil ich, da bin ich ganz ehrlich, nach dieser Partie habe ich wirklich gedacht, also nachdem auch 3 Tore von 4 direkt oder indirekt auf die Kappe von Berger gingen und mich dieses Harakiri mit Ball sowieso bei Berger immer wahnsinnig macht, habe ich wirklich gedacht, boah, mit so verunsichert, dann fehlt noch Gewinn, dann noch hier eine Verletzung, dann da noch fehlt die Form und man kommt gerade so in diese K.O.-Runde. Ja, und dann hat man natürlich auch das Glück gegen Frankreich so ein Stück weit auf der Habenseite. Wir können gerne nochmal über die rote Karte von Hendrich sprechen. Es war, also, unnötiger geht's, glaube ich, nicht. Ich glaube, Nia Künzer hat so gesagt, ja, sie hat sich in dem Zopf verhakt oder so, wo ich mir denke, also, Nia, du hast zwar über 80 Länderspiele gemacht, aber ich befürchte, du liegst falsch. Also, und dann spielt hier Deutschland 87 Minuten reguläre Spielzeit inklusive Verlängerung in Unterzahl. Und trotzdem, trotz der besseren Chancen von Frankreich, gewinnt Deutschland auch wegen einer absoluten Weltklasse Berger, die nicht nur den Ball auf der Linie wegfischt, sondern dann auch im Elfmeterschießen die Frau ist, die am Ende das Halbfinale festmacht.
Und Sjoke Nyskin, Gott sei Dank, kann getröstet werden. Fällt, glaube ich, jetzt im Halbfinale aus, wenn ich es richtig gelesen habe. Allerdings auch, ja. Aufgrund ihres dann nicht erfolgreich versenkten Strafstoßes natürlich am Ende trotzdem glücklich, dass es mit dem Halbfinaleinzug geschafft hat. In Frankreich unterdessen herrscht Trauer bei den letzten drei Weltmeisterschaften aus dem Viertelfinale. Bei den Europameisterschaften 2017, 2013 und 2009 aus im Viertelfinale und bei den Olympischen Spielen 2024 und 2016 aus im Viertelfinale. Also, und auch dieses Jahr wieder sollte es nicht sein mit der Vorschlussrunde. Jetzt also das große Los für Deutschland. Die Weltmeisterin warten. Die Schwedin, die Spanierin, ja, Schweden ist schon raus. Die Spanierin, Weltmeisterin, aber gegen die Eidgenossinnen aus der Schweiz nur in Anführungszeichen 2-0 gewonnen, Benny. Deswegen müssen wir noch mal ein ganz dickes Lob an die Schweizer Mannschaft loswerden. Und zum anderen gebe ich dir schon mal mit, die deutsche Mannschaft hat, glaube ich, 8-mal gegen Spanien gespielt, immer gewonnen. Unter anderem letztes Jahr bei Olympia.
So ist es. Und trotzdem, Spanien ist jetzt im Turnierverlauf irgendwo der Favorit. Gut, das war Frankreich gegen Deutschland auch in der Situation, das stimmt schon. Aber ich glaube, spielerisch kommt da auch doch nochmal ein anderes Kaliber auf uns zu. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich sehr auf das Match. Ich glaube, der Rückenwind wird Deutschland jetzt auch nochmal deutlich besser machen. Weil, ja, ich glaube, in dieser Außenseiterrolle, die fühlen sich da auch ein bisschen wohl. Das merkt man, glaube ich, auch. Deswegen, ich glaube, wir können uns da schon auf einen heißen Ritt freuen.
Ja, auf jeden Fall. Dienstag allerdings erstmal das andere Halbfinale. England zum x-ten Mal hintereinander im Halbfinale gegen Italien. Das letzte Mal ging das Ganze bei Olympia, glaube ich, 5-1 aus. Das Spiel wird in Genf stattfinden und das deutsche Halbfinale. Das steigt dann ja am Mittwochabend und zwar in Zürich im Lezigrund-Stadion. Das heißt, da wird sich noch ein letztes Mal über diese scheußliche Laufbahn da aufgeregt und alle Schinden der Leichtathletik und dass das ja alles so blöd ist, stimmungsmäßig. Aber es ist trotzdem einfach ein Fußballfest, was da in der Schweiz abgefeiert wird. Ich finde das total toll. Die Trauer bei den Schweizer Fans war natürlich riesig aufgrund der Niederlage gegen Spanien, aber allein schon diese Choreo, die es dann ja noch gegeben hat, total cool und das ist einfach ein totaler Gewinn, dieses Turnier. Das macht alles besser. Das muss man wirklich einfach mal so grob zusammenfassend sagen. Wir sind sehr gespannt, wie es dann am Mittwoch läuft. Und ja, ein Finale wäre dann Sonntag, Achtung, schon um 18 Uhr, nicht um 21 Uhr. Nicht, dass ihr euch da zu spät vor die Glotze setzt. So, dann, Benni, war ich am Freitag bei der Eintracht, hab nochmal hier Ikitike zugewunken. Er hat sich nochmal lange mit seinen Assistenztrainern unterhalten. Und jetzt die Frage, ist er weg oder nicht? Also die Push-Nachricht haben wir alle rausgeschickt, dank Plättigol und Co., aber von den Liverpoolern oder von der Eintracht habe ich jetzt noch nichts gehört, aber unser Hugo, der scheint weg zu sein.
Unser Hugo, ja. Und ich meine, die Bild hat dann nachher auch schon wunderbar getitelt. Also so hat er, also es geht hier um Krösche natürlich, so hat er 455 Millionen in 6 Jahren eingenommen. Ja, auf jeden Fall scheint das diese Geschichte bei Frankfurt weiterzugehen. Es ist wirklich krass. 95 Millionen geht es ja, glaube ich, drum, wenn man sich das anschaut. Es ist schon interessant, dass das vor, naja, so 9, glaube ich, als Ronaldo für 95 Millionen von, ich glaube, der ist auch für knapp 94 Millionen von Man United zu Real gewechselt. Da sieht man aber trotzdem nochmal, was Inflation ausmacht, ne? Wenn man das so vergleicht. Aber Ekitike und Liverpool, irgendwie klingt das nach etwas, was funktionieren kann in meinen Augen. Ja. Ich finde das jetzt kein abwegiger Liverpool-Wechsel und auch gar nicht so atypisch. Aber die Frage ist, was macht die Eintracht? Ich meine, ein Marmoush konnte man auffangen. Kann man jetzt auch einen Ekitike auffangen? Wie ist da die Stimmung in Frankfurt?
Also der Johnny-Hype ist da, glaube ich. Johnny Burkhardt ist natürlich auch mehr, schon mit auch großen Hoffnungen belegt. Ich habe die Fans beim Trainingsauftrag gefragt. Ja, die haben schon gesagt, guter Junge, hoffen wir uns natürlich auch viel. Aber auch im Verein ist man sich ja schon auch bewusst, dass die Spieler immer so ein bisschen Anlaufzeit brauchen, dass die mitunter erst im zweiten Jahr liefern. Deswegen könnte die Hoffnung ein wenig zu groß sein. Was ich jetzt gelesen habe, war im Testspiel gegen den FSV am Samstag jetzt auch nicht so prominent unterwegs, sage ich mal. Da saß Ekitike übrigens noch auf der Bank, hat nicht gespielt. Wer einen richtig guten Eindruck auf mich macht, ist Can Usun. Der hat mir im Training überragend gefallen. Der macht richtig Bock. Ansonsten hoffe ich hinten natürlich auch weiterhin unverletzte Verteidiger, die übrigens auch in der Breite unfassbar gut aufgestellt sind. Also Tuta, Koch, Christensen, Theat, die ganzen drei Boys von der U21-EM kommen ja auch wieder noch alle zurück. Ja. Also das macht in der Breite schon noch ordentlich Spaß. Götze, Skiri, gut, ich muss jetzt in die ganzen Kader aufzählen. Also das ist schon auch cool, weil man ja auch mit der Champions League noch eine zusätzliche Belastung mit drin hat. Bei Johnny Burkhardt bin ich gespannt. Batshuayi und Wahi sind ja nochmal andere Stürmertypen. Es könnte interessant werden, gerade auch wer wann spielt, gegen wen. Wird interessant. Auf der anderen Seite, Kollegin Sophie Affelt ist gerade für Sport 1 bei der Frauen-EM. Grüße, hat schon spaßeshalber gesagt, Liverpool oder hier die Premier League, die kaufen jetzt schon die ganze Bundesliga leer. Also Liverpool jetzt mit Würz, Frimpong und Ekitike reicht fast schon. Mehr brauchst du gar nicht.
Ja, das ist schon Wahnsinn. Also wir sind gespannt, was da Liverpool kocht. Und ja, gucken dann auch mal drauf, natürlich, wie die Eintracht so aussieht. Vor der Saison werden wir sicherlich auch nochmal auf die Kader schauen. Aber da.
Geht jetzt erstmal in die USA.
Genau, erstmal geht es in die USA nochmal auch für die Eintracht. Genau, so viel glaube ich hierzu erstmal. Ansonsten, was gibt es noch aus dem Fußball?
Ich habe gelesen, in Argentinien dürfen die Gästefans zurück ins Stadion. In Deutschland natürlich undenkbar, dass sie nicht dabei sind. Oder wenn nicht die größte Strafe, die man bekommen kann. Oder man ist Hoffenheim. Aber in einem Testballon darf das in Argentinien jetzt wohl wieder sein. Wir hoffen, dass alles gut geht, aber wir appellieren mal an den Menschenverstand und sind da optimistisch. Und dann Frage an dich, Benni. Ich mache mir Sorgen um die Schalker Finanzen. Weißt du, warum?
Nein. Ach so, Moment.
Jetzt kommt.
Schachtja Donetsk wird die Champions-League-Spiele oder die internationalen Spiele nicht auf Schalke austragen in der kommenden Saison.
So, Europa League ist es nämlich.
Europa League
ist es. Die spielen in Krakau und nicht auf Schalke. Das merkt man sogar bei dir im Fanportemonnaie.
Ja, die Trikot, ja klar, natürlich werden die Tickets teurer. Darauf können wir uns, glaube ich, einstellen, aber was willst du machen?
Ja, nee, also, das sage ich dann nur so. Aber die müssen übrigens ja auch erstmal sich qualifizieren. Da müssen wir dann mal gucken, wie das weitergeht. Aber wir sind ja optimistisch, dass die Schalker das gut durchjuckeln. Bei der Arminia, was kann ich berichten? Ist sonst irgendwie groß was passiert? Wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen. Müssen wir jetzt groß nicht weiter ausbreiten, aber Benni. Ende nächster Woche geht die zweite Liga wieder los.
Das ist unfassbar. Ich bin absolut noch nicht bereit dafür.
Das ist nicht mal positiv.
Das ist nicht mal positiv. Ja, es ist so, ich weiß nicht. Ich glaube, für mich kommt es noch zu früh. Ich wäre auch absolut in Ordnung, wenn ich noch 4 Wochen warten könnte. Aber ja, irgendwie, gerade ist die Euphorie irgendwie gerade wieder zumindest etwas da auf Schalke und die Testspiele liefen spielerisch ganz in Ordnung. Jetzt wurde noch mit mehreren Talenten rund um Ayhan zum Beispiel verlängert. Auch Muslic wird wohl auf viel mehr Jugend setzen. Das klingt alles gut, aber ich will mich ja das auch nicht viel zu früh kaputt machen lassen.
Gut. Ja, das klingt nach einem guten Plan. Dann kann ich ja zumindest auch sagen, dass Arminia Bielefeld das Testspiel gegen den 1. FC Nürnberg von Trainer Miroslav Klose mit 2:1 glorreich gewonnen hat, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Genau, und ansonsten würde ich sagen, wenn Benni noch keine Lust auf Bundesliga hat, dann widmen wir uns doch unserem Lieblingsthema. Benni, hast du an deine Hausaufgabe gedacht? Wahrscheinlich nicht. Stattdessen habe ich dir eine andere schöne Geschichte mitgebracht.
Bitte bring mit.
Willst du die hören?
Ja.
Erste Quali-Runde, Champions League. Weißt du, wer Maltas Fußballmeister ist? Wahrscheinlich nicht. Hamrun Spartans heißen die. Und die haben jetzt gegen Vilnius, Žalgiris Vilnius aus Litauen, erste Quali-Runde Champions League gespielt. Und Achtung, es war fast wie das Europa-League-Finale. Wann war es? 2016 oder was? In Danzig. 28 Elfmeterschützen gab es am Ende. Oder nee, nicht so viele, aber 28 Elfmeter gab es. Am Ende ein 11:10. Mehr Elfmeter gab es nur 2010, 2011 bei Lech Posen gegen Keschler. Da waren es, das ist jetzt der Rekord. Damals waren es nicht 28, sondern 22. Es gab auch schon mal 24, das ist aber schon über 30 Jahre her. Das ist schon wirklich Wahnsinn. Aber ich weiß noch, Benni, wir haben letztes Jahr sogar drüber gesprochen, der Rekord. Ajax Amsterdam gegen Panathinaikos Athen letztes Jahr im August. Europa League Quali, da stand es 13:12, die haben 34 Elfmeter geschossen.
Das ist brutal.
Da kann die Frau EM einpacken gehen.
Zumindest, das stimmt. Ja, da gab es ja auch ein sensationelles Elfmeter-Duell. Aber, also, immerhin ging es ja bei Ajax um was. Also, hier geht es ja um die erste Quali-Runde zur Champions League. Aber wahrscheinlich geht es ja auch um ein bisschen Preisgeld durchaus, gerade bei diesen kleinen Vereinen. Das natürlich im minderen Maße, aber. Ja, das sind die Duelle, auf die wir doch hinfiebern, oder?
Ja, auf jeden Fall. Aber tatsächlich aus deutschsprachiger Sicht gibt es diese Woche schon was zu berichten, denn Salzburg spielt in der Champions League Quali gegen, wir hatten es heute schon mal, Da wurde nämlich, was war es doch gleich, die U23 Leichtathletik-Europameisterschaft ausgetragen gegen Bergen in Bergen, Mittwoch 19 Uhr. Vielleicht fliegt Salzburg da schon raus. Wenn sie nicht rausfliegen, geht es gegen Brügge in der dritten Quali-Runde. Aber Champions League Quali könnt ihr euch, glaube ich, sogar bei OneFootball in Livestreams angucken. Wir verrennen uns, Benni. Von daher würde ich sagen, mach mal den Sport doch zu und wir tippen jetzt mal, ob die Deutschen weiterkommen gegen Spanien. Aber wahrscheinlich sagen wir beide nein. Die Frage ist, wer sagt am Ende doch ja?
Ich glaube, du sagst eher ja als ich.
Dann sage ich ja. Sehr schön. Allein schon deswegen, weil ich weiß, dass ich höchstwahrscheinlich dann Montag auf dem Römer stehe und mitjubeln darf, wenn sie auch Europameisterin werden.
Ja gut, das ist ein guter Grund, um auch da tatsächlich positive Stimmung zu verbreiten. Ich weiß nicht, spielerisch sind das für mich dann doch, ist das doch eine halbe Welt zumindest für mich aktuell, was die deutsche Mannschaft und die Spanierinnen zeigen. Aber ich lasse mich sehr gerne eines Besseren belehren und glaube insbesondere natürlich diesmal an Katrin Berger. Und das ist ja schon mal was ich jetzt, nach dem Schwedenspiel nicht sagen konnte.
Ja, dann drücken wir die Daumen, dass es da funktioniert. Und wenn ich am Montag nach dem Feiern dann rechtzeitig wieder da sein sollte, dann nehmen wir nächste Woche Montagabend wieder On The Pitch auf. Und das auch wieder im gewohnten Duo. Bis dahin viel Spaß mit der Tour de France. Die vergesst man nämlich nicht. Es geht in die Alpen und wir drücken alle die Daumen. Florian Lipowitz auf dem Tourpodest, das muss doch möglich sein. Habt eine schöne Woche, viel Spaß dabei und schnappt nicht zu viel Alpenluft auf, damit uns das nicht zu Kopf steigt. Danke, Benni, und schöne Woche.
Jawohl, wünsche ich auch. Bis dann.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benni und David.